Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Unlimited. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und wir freuen uns auch sehr, das heute wieder aufzunehmen. Heute soll es um das Thema gehen, was ist Sportpsychologie eigentlich? Wir haben euch ja beim letzten Mal auch Aufklärungsarbeit versprochen und dachten, das macht dann schon auch Sinn, mit diesem Thema zu starten. Uns ist natürlich bewusst, dass wir euch heute nicht so den tiefen Einblick in das ganze Thema oder in alle Teilbereiche der Sportpsychologie geben können. Nicht ohne Grund dauert das Studium ja auch eine Weile. Aber wir wollen uns auf jeden Fall Mühe geben, euch heute einen richtig breiten Überblick zu geben darüber, was steckt da eigentlich alles mit drin. Und dann werden wir die einzelnen Themen dann auch im Verlauf unseres Podcasts, unserer weiteren Folgen dann auch nochmal näher mit euch besprechen. Aber um in das ganze Thema jetzt erstmal reinzukommen, haben wir euch mal eine Definition mitgebracht von Sportpsychologie. Wir haben ja auch durch unser Studium einen wissenschaftlichen Hintergrund und haben das dann auch so gelernt, dass man da auch ja immer dann irgendwie die großen Namen zitiert. Und wir haben euch heute eine Definition von Eberspercher mitgebracht, wirklich einer Koryphäe in der Sportpsychologie. Viele Lehrbücher hat er geschrieben. Und laut Eberspercher ist die Definition in der Sportpsychologie. In der Sportpsychologie geht es immer um Situationen im Sport, also von Wechselbeziehungen von Personen und ihrer Umwelt und gesellschaftlichen Anforderungen im Handlungsfeld Sport. Sie möchte zu Aussagen über die Bedingungen und Wirkungen dieser Beziehungen kommen. Sie fragt, warum Personen etwas tun und welche Wirkungen dies hat. Also da steckt natürlich Psychologie und Sport drin. Die Psychologie beschäftigt sich immer mit seelischen Prozessen, mit dem Verhalten, mit der Umwelt von Menschen. Und deswegen liegt es natürlich eben auch auf der Hand, dass wir in der Sportpsychologie all diese Themen uns im Bereich Sport anschauen. Aber Luisa, vielleicht kannst du ja auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, was Sportpsychologie eigentlich für dich bedeutet. Und wir geben es natürlich dann auch Mühe, diese wissenschaftliche Definition euch dann auch ein bisschen praxisnäher zu erklären.
Ja, hallo auch von mir. Ich denke auf jeden Fall, dass es genau darum geht, wir beobachten Menschen und wir begleiten Menschen in ihrem eigenen Erleben und Handeln im Sport. Ja, das machen wir tagtäglich. Aber ich denke, dass es nicht nur darum geht, Menschen zu beobachten, sondern für mich steht an erster Stelle in meiner sportpsychologischen Arbeit die Grundhaltung. Das bedeutet, die Grundhaltung ist für mich der wesentliche Baustein meiner Arbeit. Wir wollen einen Ort des Vertrauens im System, beispielsweise im Leistungssport, im Fußball schaffen. Wir wollen für die Sportler oder die Sportlerin da draußen Wegbegleiter sein. Wir wollen sie in ihren Zielen, in ihren Träumen unterstützen und nicht nur auffangen wie ein ganz klassisches Feuerlöschsystem, sondern wir wollen präventiv arbeiten. Und da ist für uns halt oder für mich ganz wichtig die Grundhaltung. Wie stehe ich den Menschen gegenüber? Wie gehe ich mit den Menschen um? Und wir wollen natürlich auch ganz sensibel für die seelische Gesundheit sein. Das bedeutet, der Sportler steht für uns an erster Stelle. Das bedeutet, wir wollen schauen, wie ist der seelische Zustand eines Sportlers und gucken genau auf diese Dinge, um halt auch psychische Erkrankungen vorzubeugen. In unserer Arbeit ist es mir ganz, ganz wichtig, uns von der Pathologie abzugrenzen, von der klinischen Psychologie. Wir sind keine Psychotherapeuten, wir sind Psychologen und unterstützen sie in ihren Träumen und Zielen. Aber wenn wir bestimmte Dinge bemerken, wie depressive Züge oder Verstimmung, Angsterkrankungen, sind wir dazu veranlasst und sehe ich mich auch dazu veranlasst, diese Themen abzugeben. Und natürlich ist es nicht nur wichtig, da zu gucken, dass wir Wegbegleiter sind und einen Ort des Vertrauens schaffen, sondern halt auch ganzheitlich arbeiten. Das bedeutet, ich habe natürlich meine Perspektive auf eine Spielerin oder einen Spieler und kann sagen, so und so sehe ich ihn, so nehme ich ihn wahr, auf und neben dem Platz. Aber wie sieht eigentlich der Trainer den Spieler oder die Spielerin? Wie sieht der Physiotherapeut oder die Pädagogin oder der Pädagoge das? Und mir ist es ganz, ganz wichtig, halt ein Gesamtbild einer Person zu bekommen. Das heißt, ich sehe mich selber in meiner Arbeit nur als eine Art Puzzlestück. Das hatten wir in der ersten Folge auch schon gesagt. Es ist ganz wichtig, sich halt mit den anderen auszutauschen, mit den anderen Instanzen, um ein Gesamtbild eines Menschen zu bekommen. Zusätzlich natürlich gilt es nicht nur ganzheitlich zu arbeiten, sondern wenn man irgendwo anfängt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, ihr startet gerade neu in dem Beruf, in eine bestimmte Sportart, erstmal die Psychologie der einzelnen Sportart anzugucken. Wo bin ich überhaupt tätig? In welchem Bereich bin ich? Im Individualsport oder im Mannschaftssport? Bei mir zum Beispiel, ich habe mir den Fußball näher angeguckt. Wie ist die Psychologie dieser Sportart eigentlich? Was macht den Fußball so besonders? Und warum verlieren sich so viele Menschen in diesem Leistungssport? Und Natürlich merkt ihr jetzt selber vielleicht auch, das sind schon mal ganz, ganz viele Dinge, mit denen wir eigentlich anfangen, ohne überhaupt über die Dinge zu sprechen, was wir dann eigentlich machen, nämlich erstmal über unsere Haltung. Aber was da unabdingbar ist oder wo ich sage, da geht kein Weg dran vorbei, ist die eigene Psychohygiene in dem Punkt. Nämlich, ich bin selber meine größte Ressource für meine Arbeit. Das heißt, wenn es mir selber nicht gut geht, dann kann ich anderen Menschen nicht helfen. Und die Psychologen haben häufig das Problem, dass sie zu viel helfen und gar nicht mehr auf sich schauen. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, euch auch mal zu sagen, auch auf sich zu schauen. Erst recht, wenn man im Leistungssport tätig ist, ist es häufig so, dass man sich schnell verlieren kann und gar nicht mehr gut auf sich schaut und sagt, was sind eigentlich Dinge, die mir gut tun, sich abzugrenzen in seiner Arbeit und auch mal Sachen zu machen. Beispielsweise bei mir bedeutet es, Reisen zu gehen, die Natur zu genießen oder Freunde zu treffen. Hinzu kommt natürlich auch Intervision, Supervision, halt auch zu schauen, wie kann ich mich selber weiterentwickeln, dafür Raum schaffen. Denn manchmal gibt es natürlich Themen, wo man selber merkt, man kommt nicht weiter und dann sich Unterstützung suchen. Das ist auch vollkommen okay. Und ja, wie ihr merkt, es ist ganz, ganz wichtig, nicht nur achtsam mit anderen umzugehen, sondern am wichtigsten auch achtsam mit sich selbst umzugehen, um halt auch für junge Sportler und Sportlerinnen ein Vorbild zu sein. Denn nur dann können wir wirklich gut helfen, wenn es uns auch gut geht.
Ich nutze an der Stelle auch mal ganz gerne das Beispiel von der Sauerstoffmaske im Flieger. Kennt jeder. Nicht ohne Grund muss man sich selbst als erstes die Sauerstoffmaske aufsetzen. Und erst dann darf man den anderen helfen. Weil wenn man erst versucht, anderen zu helfen und selber aber gar nicht genug Sauerstoff hat, dann ist man einfach keine Hilfe. Das heißt, es ist in unserer Verantwortung, dass wir immer genug Sauerstoff haben, um den Menschen um uns herum zu helfen. Und deswegen, ja, ist das auch definitiv erstmal die Grundlage und das Wichtigste, bevor wir da irgendwie inhaltlich auf irgendwelche Themen eingehen, ist wirklich das Wichtigste, das auch zu sagen. Und deswegen auch ein Appell auch an alle unsere Kollegen da draußen, betreibt eure eigene Psychohygiene, kümmert euch um selbst und aber auch generell auch an Trainer oder einfach an alle. Es ist einfach, glaube ich, ganz, ganz wichtig für jeden Menschen auch auf sich zu schauen. Das hat dann auch nichts mit Egoismus zu tun, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich eigentlich, damit ich gut durch den Tag komme. Und für mich ist es zum Beispiel eine ausgewogene Morgenroutine, dass ich morgens aufstehe und wirklich in den Tag starte und sage, was würde mir heute gut tun? Wie kann ich in den Tag starten, damit auch der Rest des Tages gut verläuft und damit ich auch genug Energie habe, den Menschen und den Spielern und Trainern und allen Leuten eben in diesem System eben auch zu helfen. Aber wir haben euch ja auch versprochen, ja, ein bisschen auch inhaltlich zu werden heute zu den Themen, was Sportpsychologie eigentlich ist. Und da würde ich vorneweg einfach mal sagen, dass wir nicht nur auf der individuellen Ebene arbeiten. Also das denkt sich wahrscheinlich jeder, klar, wir arbeiten mit Sportlern, natürlich machen wir das auch. Wichtig ist beim Individuum, aber wir arbeiten auch mit Trainern und wir arbeiten auch manchmal mit Staff-Mitgliedern, also mit Co-Trainern oder einem Torwarttrainer oder einem Athletiktrainer, wenn das halt nun mal gerade irgendwie wichtig ist, weil am Ende gehören die alle auch zum Team dazu und das ist wichtig, dass es dem Team als Ganzes auch irgendwie gut geht. Und da sind wir eigentlich auch schon auf der nächsten Ebene, auf der wir auch arbeiten, nämlich unabhängig von der individuellen Ebene, arbeiten wir eben auch auf der Mannschaftsebene, also wirklich zum Themen wie Teampsychologie. Und wie funktioniert die Mannschaft eben als Ganzes, als Konstrukt von den ganzen individuellen Persönlichkeiten? Und noch darüber steht dann eigentlich das ganze System, in dem wir arbeiten. Mit dem arbeiten wir nämlich auch. Also wirklich zu gucken, in was für einem Verein bin ich? Und da sind wir ja auch quasi nur an der Akademie, aber auch die Akademie gehört ja zu einem ganzen Verein. Also was ist bei den Profis, was steckt vielleicht auch dahinter? Und das ist unabhängig jetzt vom Fußball, also man muss sich immer das System irgendwie angucken, in dem man unterwegs ist, auch selbst wenn es irgendwie in der Wirtschaft ist. Wenn man nur vielleicht mit einer Führungskraft arbeitet, muss man sich auch angucken, in was für einem Unternehmen arbeitet er, was ist das für eine Kultur dahinter. Und auf diese ganzen Ebenen werden wir jetzt nochmal spezifisch drauf eingehen und da würde ich einfach mal mit dem Individuum starten, also mit der individuellen Ebene. Und wie ich das eben gerade auch schon gesagt habe, arbeiten wir da mit dem Sportler, mit dem Trainer oder auch mit dem Staff. Und ein Thema, was da eigentlich alle betrifft, aber was wir natürlich auch vor allem auch Sportlern ans Herz legen, ist das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung oder auch Identität. Darüber haben wir auch schon in der ersten Folge mal gesprochen, wie wichtig ist es, sich auch mit sich selber zu beschäftigen, unabhängig von dem, was man leistet. Und da ist es wirklich so, dass je stabiler die Persönlichkeit ist, desto mehr Selbstwertgefühl hat man, desto mehr Selbstvertrauen, desto unabhängiger macht man sich auch von Sieg und Niederlage, Erfolg und Misserfolg. Also sich wirklich einfach mal mit der Frage zu beschäftigen, wer bin ich? unabhängig von meiner Leistung? Und wer möchte ich aber vielleicht sein? Möchte ich der sein, der ich schon bin? Oder gibt es Dinge, an denen ich arbeiten möchte? Was sind meine Werte? Also aufgrund von welchen Werten handle ich eigentlich? Treffe ich Entscheidungen? Das ist wirklich die Grundlage von sportpsychologischer Arbeit in meinen Augen, weil wir darauf dann eben auch aufbauen können. Und dann ist es auch einfach, sage ich mal, gewisse Tools und Fertigkeiten auch zu lernen. Was mich dann eigentlich auch schon zum nächsten Punkt bringt, was wir natürlich auch machen, ist, Luisa, du hast es auch gerade schon gesagt, wir arbeiten präventiv und das machen wir, indem wir sportpsychologische Fertigkeiten den Leuten beibringen. Da ist auch nochmal vielleicht wichtig abzugrenzen, Fähigkeit und Fertigkeit. Jeder Mensch bringt Fähigkeiten mit von seiner Persönlichkeit her. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, gewisse Dinge zu trainieren, also vielleicht hat schon mal jemand die Fähigkeit, sich gut zu entspannen und gut abzuschalten. Aber wenn wir jetzt noch zusätzlich ein Entspannungsverhalten dazu trainieren, dann wird es zu einer Fertigkeit. Und solche Fertigkeiten trainieren wir eben auch mit den ganzen Sportlern, aber auch im Zweifel mit Trainern oder auch mit Staffmitgliedern. Und das sind dann einfach so Dinge wie Motivationstraining, Emotionsregulation, also wirklich zu gucken, kontrollieren meine Emotionen mich oder kann ich meine Emotionen kontrollieren? Aber auch das Thema Kognition, also wie schnell treffe ich Entscheidungen, wie schnell denke ich? Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, Schnelles und langsames Denken von Kahnemann, kann ich an der Stelle sehr ans Herz legen, aber auch dazu werden wir definitiv nochmal eine Folge machen. Ansonsten gibt es noch Fertigkeiten wie mentales Training, also wie bereite ich mich mental auf gewisse Situationen vor, um entscheidend im Moment auch meine Leistung abzurufen. Entspannungstraining, psychische Steuerungsfähigkeit, also damit ist zum Beispiel gemeint, wie sehr kann ich meine Aufmerksamkeit oder meinen Fokus lenken, wie sehr kann ich konzentriert bleiben. Das ist natürlich im Fußball extrem wichtig, weil so über 90 Minuten hinweg die Konzentration aufrechtzuerhalten, ist nicht so leicht, aber wir haben auch mal im Billard gearbeitet zum Beispiel und da, was man sich da konzentrieren musste, also das hat nochmal eine ganz andere Dimension aufgenommen. Also da ist auch wieder der Punkt, in was für einer Sportart bin ich unterwegs und welche mentalen Fertigkeiten sind da wirklich von Bedeutung. Weitere mentale Fertigkeiten, die es gibt, sind auch Routinen und Rituale. Ich habe es auch gerade schon mal bei mir angesprochen, also mir hilft eine Morgenroutine, das macht mich leistungsfähiger durch den ganzen Tag hinweg. Und auch sowas entwickeln wir mit Sportlern, zu gucken, hey, was passt eigentlich zu dir, was würde dir gut tun, was für eine Routine oder was auch für Rituale, um leistungsfähiger zu sein und um, sag ich mal, resilienter zu sein im ganzen Alltag. Ja, und ein letzter Punkt, ich weiß, es sind viele, viele Schlagwörter, die wir euch hier gerade um die Ohren schlagen, ist die mentale Wettkampfvorbereitung. Also wie bereite ich mich mental auf einen Wettkampf vor, weil also auch jetzt hier kann ich nur von Fußball sprechen, aber da wird ja auch immer von den Qualitätsdimensionen Technik, Taktik, physisch und Mentalität gesprochen. Und eigentlich werden alle Qualitätsdimensionen auch ziemlich regelmäßig unter der Woche trainiert. Technik wird trainiert, Taktik wird trainiert, Krafttraining wird gemacht. Aber wie wird denn Mentalität trainiert? Es wird halt immer vorausgesetzt, dass ein Spieler Mentalität hat oder nicht, aber es wird eigentlich selten trainiert. Und deswegen ist auch gerade solche Punkte wie mentale Wettkampfvorbereitung ein wichtiger Baustein, um sowas wie Mentalität zu trainieren. Wie verhalte ich mich eigentlich im Wettkampf? Was hilft mir, um im Wettkampf zu performen? Was bedeutet Mentalität eigentlich?
Ja, und ich denke, genau solche Fertigkeiten, du hast ja jetzt gerade von Mentalität gesprochen. Mentalität braucht man nicht nur im Wettkampf, sondern auch eine starke Mentalität brauchst du, wenn du mit einer Verletzung umgehen musst. Das heißt, der Umgang mit Verletzungen ist auch ein großer Bereich, in dem wir halt tätig sind, weil häufig kommt es im Leistungssport plötzlich dazu, dass sich ein Spieler oder eine Spielerin stark oder langzeit verletzt. Was bedeutet das dann eigentlich? In dem Moment erstmal ist es für diesen Menschen eine existenzielle Bedrohung, weil in dem Moment kann dieser Mensch seinen Leistungssport nicht mehr ausführen. Und wenn man sich dann einfach nur mal vorstellt, man ist 15, 16 Jahre alt in der Blüte seiner Entwicklung und plötzlich kann man gerade gar nicht mehr auf den Platz gehen. Was bedeutet das eigentlich? Ich kann natürlich von mir aus nicht genau sagen, wie sich das ganz genau anfühlt, weil ich hatte so eine schwere Verletzung noch nicht. Aber wenn ich mir nur vorstelle, dass ich tagtäglich eigentlich auf dem Platz stehe und es gewöhnt bin, meine Liebe, meinen Leistungssport auszuführen und plötzlich fällt das weg, kann ich halt einfach nur sagen, das ist ein ganz, ganz großes Feld für den Bereich Sportpsychologie, weil genau da muss man halt unterstützen. Und ich sehe das da als unabdingbar an, die Menschen in dem Punkt da zu unterstützen. Natürlich kann man sagen, als Sportler oder Sportlerin, ja, klassischerweise würde ich denken, es ist eine absolute Katastrophe. Ich kann jetzt gerade nicht mich weiterentwickeln, ich stehe total da geht nichts mehr. Aber ich sage, oder ich versuche mal zu sagen, in dem Moment hast du eigentlich die Möglichkeit, an dir selber zu arbeiten, an deiner Mentalität, von der du gerade gesprochen hast, zu arbeiten. Wer bin ich eigentlich? Ich kann an meiner Persönlichkeit arbeiten. Du hast ja eben von Fertigkeiten gesprochen. Ich kann Entspannung trainieren. Ich kann meine Emotionsregulation trainieren. Auch in dem Moment sind Emotionen total wichtig. Wie gehe ich eigentlich mit mir um? Bin ich selber wütend oder aggressiv auf mich, dass ich mich jetzt verletzt habe? Bin ich vielleicht auch sauer auf die anderen, dass die noch gesund sind? Und ich denke, da ist halt eine sehr enge Betreuung, natürlich auf freiwilligen Basis, halt einfach sehr, sehr wichtig. Und da halt zu helfen, wie sie mit diesen Verletzungen halt umgehen können, um halt stärker rauszugehen und nicht schwächer, sondern zu sagen, ich habe jetzt eine Zeit, die andere nicht haben und kann dann an mir arbeiten. Ein weiterer Punkt, wo ich sage, der in der sportpsychologischen Arbeit für mich wichtig ist, ist die Diagnostik. Natürlich kann man sagen, man erhebt viele Dinge, man arbeitet viel mit Zahlen und schaut die Menschen irgendwie so ganz gläsern an. Das ist aber nicht so ganz mein Stil, sondern ich versuche halt die Diagnostik zu nutzen, um die Menschen besser kennenzulernen, auf eine Art und Weise. Du hattest vorhin von Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Persönlichkeiten, vielleicht einen Persönlichkeitsfragebogen zu machen, um auf eine andere Art und Weise mit diesen Zahlen vielleicht auch ins Gespräch zu kommen. Wir sprechen häufig von einer Art Türöffner. Wir versuchen die Diagnostik nicht nur zu nutzen, um die Zahlen anzugucken, ob sie sich verändern, sondern mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das heißt, beispielsweise sich anzugucken, wie wissbegierig bin ich eigentlich? Und dann eine Zahl anzugucken und zu sagen, okay, gut, anscheinend hast du sehr hohes Wissen. Ist das wirklich in der Realität so? Und dann fühlt sich der Sportler vielleicht schon auf eine ganz andere Art und Weise abgeholt. Hinzu kommt natürlich nicht nur Persönlichkeit, sondern auch das Thema Kognition. Das heißt, wir arbeiten auch zum Beispiel mit dem Wiener Testsystem. Das bedeutet, wir nennen es immer einen Sprinttest für den Kopf, um einfach mal zu gucken, wie schnell reagiere ich als Sportler oder Sportlerin auf Reize, wie schnell verarbeite ich diese und wie flexibel bin ich auch. Und zusätzlich, wie gehe ich mit Fehlern um? Das heißt, bringen mich Fehler eigentlich total aus dem Konzept? Und häufig kann man genau diese Zahlen halt auch auf dem Platz wiedersehen. Man kann die sehr gut adaptieren und den Spielern nahbar machen. Und dafür nutzen wir halt eigentlich Diagnostik. Das ist natürlich immer erweiterbar und man kann immer viel mehr natürlich erheben, aber wir versuchen halt die Diagnostik zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen.
Ich finde auch beim Thema Diagnostik auch wichtig, dass wir da wirklich versuchen, die Diagnostik, was ja eigentlich wissenschaftliche Hilfsmittel sind, so zu nutzen, dass wir sie in die Praxis reinbringen und damit in der Praxis besser arbeiten können. Aber wir versuchen nicht, den Sport zu verwissenschaftlichen. Also ich glaube, das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt. Aber unabhängig davon ist eben in der individuellen Arbeit auch generell einfach das Coaching im Mittelpunkt. Also all diese Dinge, die wir jetzt auch gerade genannt haben, das sind Hilfsmittel, das sind Tools irgendwo, das sind Methoden. Aber die Grundlage davon ist erstmal die Grundhaltung und eben aber auch der Coaching-Prozess an sich. Und da geht es einfach auch um Menschen, um seelische Prozesse, um Geschichten von Menschen. Also nicht einfach nur zu gucken, okay, du hast einen schwierigen Umgang mit Fehlern, dann machen wir mal irgendein Motivationstraining, sondern natürlich auch reinzugehen, den Menschen kennenzulernen, die Geschichte des Menschen kennenzulernen, zu gucken, okay, was war denn vielleicht in der Vergangenheit auch los, dass man Angst davor hat, Fehler zu machen? Wie natürlich sind wir jetzt keine Psychoanalytiker und gehen komplett in Kindheit, Mutter-Kind-Beziehung oder keine Ahnung was rein. Aber trotzdem ist es uns eben ganz, ganz wichtig, den Menschen kennenzulernen, auch zu gucken, wir können nicht jeden einfach gleich behandeln. Nur weil wir drei Spieler haben, die alle drei einen schlechten Umgang mit Fehlern haben, heißt es noch lange nicht, dass wir die einfach gleich abfrühstücken können. So. Und das ist eben auch ganz wichtig beim Thema Coaching und sich wirklich auf sein Gegenüber auch einzulassen und sich da eben auch anzugucken, was hat der Spieler oder der Sportler eigentlich für Einflussbereiche? Also wie sieht das Elternhaus aus? Wie sieht das soziale Umfeld aus? Also uns wirklich diese Dinge eben auch anzugucken. Wir haben ja auch beim letzten Mal schon gesagt, wir haben eine systemische Coaching-Ausbildung. Das heißt, wir gucken uns wirklich den Menschen in Verbindung mit seinem ganzen System an. Und ein Mensch hat ja nicht nur ein System. Also ein Spieler bei uns hat einmal natürlich das System Mannschaft, dann gibt es das System Internat, dann gibt es das System Schule, dann gibt es das System Eltern, dann gibt es das System Freunde. Und in all diesen Systemen agiert er ja irgendwie als Person. Und deswegen ist es für uns wichtig, um den Menschen kennenzulernen, alle diese Systeme, in denen er sich eben auch bewegt, auch zu verstehen. Und worauf wir eben auch sehr, sehr gerne zurückgreifen im Einzelcoaching oder auch im Prozess, in der Prozessarbeit mit Menschen, ist das ganze Thema Achtsamkeit und auch Meditation. Wir haben das jetzt auch ganz bewusst entschieden, das nicht einfach nur bei den Fertigkeiten aufzuführen, weil das für uns auch irgendwie ein bisschen mehr ist als einfach nur eine Fertigkeit, irgendwie Meditation zu lernen, weil irgendwo ist es auch eine Grundeinstellung zum Leben. Also wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich vor Wettkämpfen um, vor Trainings um, aber auch wie gehe ich einfach durch den Alltag? Und man kann eben achtsam durch den Alltag gehen und auch achtsam mit sich selbst umgehen. Oder man kann es halt auch nicht tun. Und da versuchen wir wirklich auch Achtsamkeit als so eine Art Grundhaltung auch wiederum unseren Spielern auch beizubringen. Und ganz wichtiger Punkt ist für mich auch nochmal das Stichwort Vertrauen. Natürlich wissen wir, dass es auch vielleicht im ersten Moment auch schwer fällt, uns manchmal zu vertrauen, weil wir im System drin sind. Also wir sind natürlich angestellt bei einem Verein und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn da vielleicht manchmal Vorbehalte sind. Trotzdem an der Stelle ist es ganz wichtig zu sagen, wir unterliegen der Schweigepflicht. Und so ein Prozess, so eine Arbeit mit Spielern ist komplett der Schweigepflicht unterlegen. Das heißt, nichts verlässt unsere vier Wände. Und das ermöglicht uns auch einfach diese Arbeit, die wir tagtäglich tun, weil der Spieler sich wirklich darauf verlassen kann oder der Sportler sich wirklich darauf verlassen kann, hier habe ich einen Raum des Vertrauens in diesem ganzen System. Ich glaube, du hast es vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen. Und mein Verhalten und das, was ich sage, hat erstmal einfach keine Konsequenz. Und wollte ich einfach jetzt hier auch nochmal loswerden. Und wir bewegen uns im ganzen Bereich der Individuumsarbeit oder der Arbeit mit Individuen. Also Sportler haben wir jetzt ziemlich viel auch zugesagt. Aber natürlich spielt da eben auch der Trainer rein. Und der Trainer ist für mich einfach die entscheidende Person, weil natürlich können wir nicht jeder von uns hat drei Mannschaften, mit jedem einzelnen Spieler arbeiten. Also das ist einfach nicht zu leisten. Das ist ja ganz einfache Mathematik. Und der Trainer ist für uns eben die Chance, die ganze Mannschaft zu erreichen. Da gehst du ja gleich auch nochmal drauf ein. Aber deswegen ist die Beziehung, die wir auch zu Trainern haben, ganz, ganz wichtig. Ja? Weil der Trainer ist für die Spieler die Vorbildsfunktion. Die gucken immer darauf, wie sieht der Trainer etwas, was macht der Trainer. Und wenn die Spieler das Gefühl haben, der Trainer respektiert die Arbeit von einem Sportpsychologen nicht oder versteht sie nicht oder will sie nicht in der Mannschaft, dann werden die Spieler das eben auch nicht wollen und auch nicht akzeptieren. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, mit Trainern eben auch zusammenzuarbeiten, weil sie das Bindeglied zur Mannschaft irgendwo sind und weil wir über den Trainer indirekt den Prozess auch in der Mannschaft steuern können.
Ja, und du kannst ja bei Trainern nicht nur das, was du jetzt gerade gesagt hast, das steuern können, sondern auch diesen Menschen halt helfen, in ihren persönlichen Themen mit zu unterstützen. Das heißt, ihnen vielleicht auch in Situationen Feedback zu geben, weil wenn sie schon ihre Art und Weise ein bisschen anpassen, wie sie mit ihrer Mannschaft kommunizieren. Jede Saison kommen irgendwie neue Menschen dazu. Das System oder die Mannschaft hat eine neue Dynamik und der Trainer stellt sich darauf ein. Natürlich hat er seine Philosophie, wie er als Trainer arbeitet, aber trotzdem kommen neue Menschen dazu. Und alleine, dass man dann das nutzen kann, dass wir ihnen Feedback geben, wie können sie ihre Art und Weise der Kommunikation vielleicht auch verändern, dass sie vielleicht besser an die Sportler oder Sportlerin rankommen, hilft einfach schon oder kann helfen. Ist natürlich, wie wir auch bei der individuellen Arbeit gesagt haben, immer auf freiwilligen Basis. Kein Trainer muss mit uns arbeiten, aber es ist halt, wie du gerade gesagt hast, einfach sehr wertvoll. Und man kann natürlich auch die Themen, von denen du gesprochen hast vorhin, Persönlichkeitsentwicklung, das gilt nicht nur bei Sportlern, sondern auch Trainer können ihre eigene Persönlichkeit entwickeln und sagen, wo sind eigentlich meine blinden Flecken, wo möchte ich gerne eigentlich dran arbeiten, wie sieht wirklich meine Philosophie aus, wer bin ich überhaupt auf dem Platz oder wer möchte ich als Trainer auch sein, erst recht für junge Trainer, die vielleicht gerade angefangen haben oder auch für welche, die schon ganz, ganz lange in dem Business tätig sind. Und da können genau auch diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, von denen wir schon gesprochen haben, greifen oder unterstützen. Ja, natürlich haben wir jetzt die individuelle Ebene angeschaut, aber wir haben natürlich auch die Ebene aktuell bei uns, und zwar im Fußball, die Mannschaftsebene. Und da ist es natürlich auch einfach wichtig zu schauen, wie arbeitet die Mannschaft. Das heißt, erstmal zu gucken, was für eine Mannschaft habe ich eigentlich vor mir und wie ist jeder Einzelne eigentlich in dem Team? Das bedeutet, die verschiedenen Rollen in den Teams anzugucken. Das bedeutet, habe ich hier vielleicht eine Mannschaft vor mir, die total führungslos ist? Keiner möchte Verantwortung übernehmen, weil jeder sich eigentlich hinter dem anderen verstecken möchte oder lieber auf Anweisungen arbeitet. Da bedeutet das natürlich auch für den Trainer ganz, ganz viel Arbeit an dem Punkt, jemanden herauszufinden, der gerne Führung übernehmen möchte und natürlich auch viel Leitung. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass man ganz, ganz viele Führungsspieler auf dem Platz hat und es total schwierig ist, jemanden zu finden, dass der sich irgendwie einem anderen unterordnen soll. Und natürlich schauen wir uns in Mannschaftsprozessen die Teamdynamiken an. Und da gilt es nicht nur auf dem Platz zu gucken und zu schauen, wie sind sie im Spiel, wie sind sie im Training, sondern alleine schon, wie gehen sie miteinander um, wenn sie sich begegnen. Und das geht schon vorm Training los. Wie begrüßen sie sich, wie gehen sie miteinander um? Und natürlich auch, wie gehen sie mit sich selbst um, vorm Training, nach dem Training? Regenerieren sie, kümmern sie sich um sich selbst? Und natürlich auch die Dynamik zwischen der eigentlichen Mannschaft und der großen Mannschaft, nämlich mit dem Staff, weil das ist ein Team. Und die interagieren tagtäglich miteinander. Und da können wir natürlich als Sportpsychologen aus einer anderen Perspektive die Dinge beobachten. Wir maßen uns nicht an, über Technik und Taktik zu sprechen, sondern wir schauen einfach die psychologischen Prozesse an. Wie kommunizieren sie miteinander? Wie gehen sie vielleicht aber auch in Konflikten miteinander um? Wie sprechen sie miteinander? Sind sie wirklich achtsam mit sich und hören den anderen auch wirklich zu oder grätschen sie eigentlich immer rein? Und natürlich gehört nicht nur dazu, die Psychologie der Sportart zu beleuchten, die verschiedenen Teamdynamiken, sondern auch Teambuilding-Prozesse. Wir versuchen zu Beginn der Saison immer mit den Mannschaften, die wir begleiten, eine Art Teambuilding-Prozess anzuleiten. Teambuilding kann man natürlich ganz klassisch einmal in einem Workshop machen und sagen, dann bildet sich ein Team. Aber wir gehen halt davon aus, dass Teambuilding oder die Teamidentität zu entwickeln ein Prozess ist. Das bedeutet, natürlich kann man eingangs eine Schnitzeljagd machen oder sowas. Und dann halt schauen, wie bewegt sich das Team vielleicht auch außerhalb vom Platz. Ihnen vielleicht Aufgaben geben. Und genau mit diesen Themen, die sich da vielleicht entwickelt hat, die man selber beobachtet hat, damit halt weiterarbeiten. Natürlich gehört aber nicht nur dazu, Teambuilding-Prozesse zu machen, sondern auch Workshop-Arbeit. Wir arbeiten nicht nur auf individueller Ebene, sondern wir arbeiten auch mit dem ganzen Team. Das bedeutet, Workshops zu machen, da sind wir nicht so ganz klassisch Testbatterie. Wir machen die Schublade auf und holen was raus, weil wir das jede Saison machen, sondern wir gucken halt aufs Team. Was braucht das Team eigentlich? Was sind Wünsche und vielleicht auch Dinge, die sie gerade brauchen? Stagnieren sie vielleicht und man muss sie vielleicht ein bisschen wachrütteln? Da kann man beispielsweise das Thema mentale Wettkampfvorbereitung auch im Team machen und natürlich ihnen erstmal das Thema beibringen, was bedeutet mentale Wettkampfvorbereitung? Und du hattest ja vorhin, Chiara, auch schon davon gesprochen, von den Fertigkeiten, Rituale und Routinen. Welche habe ich eigentlich, sie darüber aufzuklären? Und das kann man super gut in Workshop-Form machen, weil man dann die Spieler und Spielerinnen zu dem Thema über abholen kann, welche Rituale und Routinen habe ich. Aber dann aus diesen Workshops halt praktische Maßnahmen zu entwickeln, nämlich selber mal eine mentale Wettkampfvorbereitung mit einem Team vor einem wichtigen Spiel zu machen, dann kommen wir nämlich genau in die Umsetzung. Und es ist nicht nur wichtig, ihnen Dinge an die Hand zu geben und sie damit allein zu lassen, sondern ihnen wirklich praktische Maßnahmen auch mitzugeben und das auszuprobieren, dass sie das auch wirklich erleben und fühlen. Wie ist das für mich, eine mentale Vorbereitung zu machen? Und ist es etwas, womit ich mich wohlfühle oder wo ich mich reinfühlen möchte? Und ich denke, das sind auf jeden Fall so Punkte, mit denen wir tagtäglich zu tun haben.
Ich glaube, gerade zum Thema Workshop, auch die sind ja einfach ein Türöffner und da geht der Kreis einfach wieder zurück. Wir haben ja einen Workshop zum Beispiel über mentale Wettkampfvorbereitung machen oder Routinen, dann resultieren daraus auch wieder Einzelcoaching-Prozesse. Also das geht eigentlich auch häufig in die Richtung, weil dann Spieler auf uns zukommen und sagen, hey, spannendes Thema, können wir das vielleicht mal machen im Einzel? Also deswegen sind Workshops einfach auch ein ganz wichtiger Punkt, weil die auch dazu führen, dass wir Aufklärungsarbeit leisten bei den Spielern, weil auch da geht es um Aufklärungsarbeit und zu offenbaren, was kann die Sportpsychologie eigentlich, was gehört eigentlich alles dazu. Und daraus entstehen dann einfach auch wieder besondere und wertvolle Einzelprozesse.
Ja, auf jeden Fall. Und da kommt noch ein Punkt dazu, und zwar nicht nur die Workshop-Arbeit, wo halt individuelle Gespräche entwickelt werden können, sondern in unserer Arbeit haben wir uns selber zur Aufgabe gemacht, nicht die klassische Psychologie zu machen. Das heißt, wir sitzen im Büro, vereinbaren Termine und erwarten irgendwo auch, dass Jugendliche in der Pubertät irgendwie zu uns kommen und mit uns über Themen sprechen wollen, sondern wir wollen nahbar sein. Das bedeutet, wir versuchen, in den Trainings dabei zu sein, bei Spielen dabei zu sein, um halt auch einfach diese Dinge, von denen ich eben schon gesprochen habe, wirklich zu beobachten. Wie können wir von Teamdynamiken und den Umgang untereinander sprechen, wenn wir es nicht selber sehen? Und da wollen wir halt dabei sein und den Spielern auch zeigen, dass wir diese Dinge beobachten, mit ihnen ins Gespräch gehen und halt einfach auch sehen, wie ist die Kommunikation wirklich untereinander in Trainings oder auch in Spielen. Zusätzlich natürlich tauschen wir uns auch mit den Trainern vor Spielen aus. Was sind vielleicht wichtige Punkte, auf die wir achten können? Und wir machen auch immer eine sportpsychologische Spielanalyse. Das bedeutet, wir schauen nicht ganz klassisch fußballerisch auf das Spiel beispielsweise, sondern wir gucken aus einer psychologischen Perspektive. Das heißt, wie bewegt sich die Mannschaft eigentlich auf dem Platz im Spiel? Was sind da Prozesse, die sich entwickeln? Und da können wir auch vielleicht nochmal irgendwann anders drauf eingehen, aber das sind halt alles Punkte, wo natürlich Arbeit daraus resultiert und Entwicklung resultiert, weil wir versuchen, wie ich anfangs auch in der Grundhaltung gesagt habe, ganzheitlich zu arbeiten. Und ja, da gehören einfach ganz, ganz viele Punkte dazu.
Also ich glaube, generell ist Beobachtung ja auch in der Psychologie über den Sport hinaus eine ganz wichtige Intervention. Und gerade im Thema Mannschaft ist die Beobachtung das die Intervention, mit der wir eben arbeiten, weil wir uns wirklich alle möglichen Dynamiken und Prozesse zwischen Trainer und Mannschaft, zwischen Spieler und Spieler, zwischen Staff und Trainer, zwischen Menschen, die zugucken und Trainer, also wirklich solche Dynamiken zwischen Menschen auch anschauen. Und das ist auch immer ein hochspannender Prozess. Und so sind wir ja eigentlich auch im Endeffekt ein permanenter Spiegel des Systems oder Spiegel der Mannschaft, Spiegel des Trainers, weil wir wirklich auch Verhalten, was wir beobachten, dann auch wieder spiegeln und ansprechen. Und das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen ungemütlich, aber nur so können sich auch Prozesse überhaupt entwickeln oder auch Konflikte lösen, weil wir einfach ein ständiger, stiller Beobachter sind. Und ich glaube, dass das einfach ein ganz, ganz wertvoller Teil auch unserer Arbeit ist. Aber das bringt mich eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. System, habe ich auch gerade schon mal kurz gesagt, Beobachter des Systems. Weil wir beobachten ja nicht nur Mannschaft, sondern wir beobachten auch das Ganze drumherum. Also in was für einem Verein sind wir eigentlich unterwegs? Wie ist eigentlich die Kultur an der Akademie, an der wir sind? Und inwiefern beeinflusst das auch den Spieler oder dann am Ende auch wieder das Individuum? Also da geht der Kreislauf dann auch wieder zurück. Natürlich ist so ein ganzes System eine Einheit von ganz vielen Personen, aber es geht eben auch zurück, weil das System eben auch jeden Einzelnen, der sich in diesem System auch bewegt, auch beeinflusst. Und das ist auch etwas, was gerade in Unternehmen auch spannend ist. Also wie ist eigentlich die Unternehmenskultur? Wie sieht das Gebäude aus? Was strahlt das Gebäude eigentlich aus? Was wollen wir eigentlich erreichen, wenn die Spieler in den Speisesaal kommen? Wie sollen die sich fühlen? Also da geht es auch schon natürlich ein bisschen um Innenarchitektur eigentlich, aber das ist auch alles irgendwo Psychologie. Und solche Dinge versuchen wir eben auch aktiv mit zu beeinflussen, gerade auch im Hinblick auf unseren systemischen Gedanken, den ich ja eben auch schon angesprochen habe. Da geht es auch um Themen wie Change-Management-Prozesse. Also da sind wir eigentlich schon fast mehr in der Wirtschaftspsychologie unterwegs. Aber so ist es eben auch ganz schön, weil sich so diese ganzen Disziplinen auch gegenseitig auch immer wieder beeinflussen. Und ich glaube, an der Stelle ist auch nochmal wichtig, dass wir wirklich versuchen, mit all diesen Ebenen, auf denen wir arbeiten, präventiv zu arbeiten. Also nur weil wir ein Teil des Systems sind, können wir auch präventiv arbeiten, weil wir alles mitbekommen. Wir bekommen die Kultur mit, wir bekommen Prozesse mit, wir bekommen es auch mit, wenn es gut läuft, aber wir bekommen es auch von Anfang an mit, wenn es mal schlecht läuft. Und nur so können wir eben auch unsere Funktion so als Sportpsychologe, wie wir es ausführen wollen, auch ausführen. So können wir überhaupt wegkommen vom Feuerwehrmann, vom Seelendoktor, so dieses Bild, was man eigentlich vom Psychologen hat. Ich habe ein Problem und dann gehe ich zum Psychologen und der soll dann zaubern und dann geht es mir besser. Es funktioniert einfach in unseren Augen nicht. Und Gott sei Dank hat der DFB eben diese Entscheidung getroffen und Psychologen an allen Nachwuchsleistungszentren installiert, weil nur so ist eben diese Form der präventiven Arbeit auch möglich. Nur so können wir von Anfang an in der U14 sportpsychologische Fertigkeiten beibringen, sagen, hey, diese Dinge, die können dir helfen, um in Zukunft mit psychischen Belastungen umzugehen. Weil wenn diese psychischen Belastungen erstmal auftauchen, es ist viel schwieriger, diese Fertigkeiten zu lernen. Das heißt, es ist viel einfacher, aus einer guten Situation heraus, wo es einem gut geht, offen für diese Dinge zu sein und damit halt eben auch schon früh anzufangen. Das ist halt auch einfach nochmal wichtig. Und es ist aber eben auch so, wenn im System was vielleicht nicht ganz so gut läuft und man arbeitet auf der individuellen Ebene, aber im System verändert sich nichts, dann rennt man auch irgendwie gegen Windmühlen. So, das heißt, man muss einfach wirklich das große Ganze sich angucken und zu gucken, okay, kann ich vielleicht, bevor ich mit jedem einzeln arbeite, in der Mannschaftsdynamik oder auf mannschaftspsychologischer Ebene eine Stellschraube ändern und dann geht es allen besser? Oder kann ich wiederum vielleicht auf der Ebene des Systems eine Stellschraube verändern und dann geht es allen Individuen besser. Deswegen muss man einfach von allen Seiten eben auch da drauf gucken. Und ich glaube, es ist aber auch nochmal wichtig, wir haben euch jetzt heute einfach mal ein Bild davon gegeben, wie wir sportpsychologisch arbeiten, wie wir die Sportpsychologie sehen. Aber da wollen wir uns auch ganz bewusst nochmal abgrenzen, auch von anderen Sportpsychologen, weil wir haben noch nicht freiberuflich gearbeitet im Einzel mit Sportlern aus verschiedenen Sportarten. Wir haben natürlich jetzt auch eine Fußballsicht irgendwo erlangt mittlerweile und sehen die Sportpsychologie eben als Angestellte eines Vereins. Aber uns ist natürlich auch bewusst, dass das wahrscheinlich noch vielseitiger ist. Und ich meine, wir haben euch jetzt ja schon relativ viele, viele Teilbereiche aufgezeigt. Aber deswegen wollen wir jetzt auch überhaupt nicht behaupten, dass das der einzig wahre oder der richtige Weg ist. Das ist eben unser Weg der Sportpsychologie. Und wahrscheinlich sollten wir da auch mal jemanden einladen, der freiberuflich arbeitet, der vielleicht auch mal ja, sein Bild oder seine Arbeit als selbstständiger Sportpsychologe vorstellen kann, weil ich glaube, je nachdem, das haben wir auch schon in der Grundhaltung gesagt, je nachdem, in welcher Sportart man unterwegs ist oder in was für einem Verhältnis, also ob man jetzt freiberuflich ist oder angestellt oder so, verändert sich die Arbeit natürlich auch nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ihr habt ja jetzt heute von uns natürlich einen kleinen Einblick dahin bekommen, was ist Sportpsychologie für uns und wie definieren wir sie vielleicht auch? Was ist für uns unabdingbar? Unsere Haltung, unsere eigene Psychohygiene, wie gehen wir mit uns um? Wie versuchen wir auch wirklich achtsam in einem Leistungssportsystem zu sein? Und wie ihr jetzt vielleicht auch zu Ende bemerkt habt, ja, wir sind in unfassbar vielen Bereichen tätig. Es ist nicht nur einfach Coaching-Arbeit mit Sportlern, sondern wenn wir psychologisch arbeiten, schauen wir uns wirklich alles an. Wir versuchen wirklich, das System zu verstehen. Und natürlich können wir jetzt nur sagen, wie wir arbeiten. Und das hat sich natürlich auch selber entwickelt, weil die Sportpsychologie noch so jung ist. Und dafür sind wir natürlich auch sehr dankbar. Aber man muss halt auch selber auf sich gucken, welche Bereiche können wir wirklich gut? In welchen Bereichen wollen wir uns selber noch weiterentwickeln? Und wo können wir wirklich unterstützen? Und wir würden jetzt auch nicht sagen, diese Punkte, die wir heute benannt haben, sind komplett festgefahren und die werden wir jetzt für immer machen in unserem sportpsychologischen oder in unserer sportpsychologischen Arbeit, sondern für uns ist die Sportpsychologie einfach sehr dynamisch. Das heißt, jedes Jahr kann sie wieder anders aussehen, es können neue Themen aufkommen und wir versuchen uns halt an diese Punkte anzupassen, uns weiterzuentwickeln. Und natürlich ist es für uns auch ganz, ganz spannend oder ganz wichtig, mal herauszufinden, was interessiert euch denn eigentlich? Wir haben die Themen natürlich jetzt nur in Gänze angerissen, in manche sind wir ein bisschen näher eingegangen, aber wollt ihr uns vielleicht einfach mal sagen, welche Themen findet ihr denn interessant? Ob es jetzt beispielsweise das Thema Entspannungstraining, Persönlichkeitsentwicklung, mentales Training, Kognition oder ähnliches ist. Wir haben ja ganz, ganz viele Punkte angeschnitten und wir werden auf jeden Fall eine Umfrage noch machen in den nächsten Tagen bei Instagram und dann könnt ihr uns auf jeden Fall mal eine Rückmeldung geben, was euch interessiert und dann freuen wir uns auf jeden Fall auf euer Feedback und natürlich auch von euch zu hören und freuen uns auch schon, die nächste Folge aufzunehmen und da könnt ihr auf jeden Fall ganz gespannt sein, weil wir werden einen spannenden Gast einladen zum ersten Mal und das Thema verraten wir jetzt noch nicht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen und ich freue mich jetzt auch schon.
Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und dann bis ganz bald.
Bis bald. Ciao.